Deutschlandfunk Nova. Update.
Was uns da heute an Nachrichten erreicht, ist kein guter Tag für Stuttgart. Das sind schlechte Nachrichten.
Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn ist nicht begeistert und viele werden sagen, ich hab's gewusst. Bei Stuttgart 21 kommt nochmal über 1 Milliarde obendrauf. Und es dauert auch länger. Bei dem Projekt, durch das unter anderem der Stuttgarter Bahnhof unter die Erde verlegt wird und eine neue Strecke bis nach Ulm entstehen soll. Nach Informationen aus Aufsichtsratskreisen der Deutschen Bahn steigt der Kostenrahmen von 6,5 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Unser erstes Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update. Oliver Ramme geht davon aus, dass das Ganze irgendwann eher als Stuttgart 22, 23 oder 25 in die Geschichte eingehen wird und vor allem ein bisschen teurer wird als 6,5 Milliarden Euro. Danke fürs Gespräch.
Kann man ja ruhig mal erwähnen, dass unsere Kollegen ganz gut hell sehen können. Das war Deutschlandfunk Nova-Moderator Till Haase vor fast 3 Jahren im Gespräch mit Reporter Oliver Ramme. Und das, was damals noch eine Einschätzung war, bewahrheitet sich jetzt. Stuttgart 21, das wohl umstrittenste Bahnprojekt Deutschlands, wird laut dpa-Bericht deutlich teurer als angegeben. Und rechtzeitig fertig wird es auch nicht, dazu Oberbürgermeister Kuhn.
Wenn wir sehen, dass begutachtet wird, Stuttgart 21 müsste Stuttgart 24 heißen.
Es könnte also nicht wie eigentlich mal geplant Ende 2021 fertig werden, sondern sich möglicherweise bis Ende 2024 hinziehen mit dem Prestigeprojekt der Bahn. Und es ist nicht das erste Mal, dass die voraussichtliche Rechnung für Stuttgart 21 steigt. Vor über 20 Jahren war die Rede von etwa 2,6 Milliarden Euro. 2009 lagen offizielle Berechnungen bei gut 3 Milliarden. Nach weiteren Kostensteigerungen lag die offizielle Prognose zuletzt bei 6,5 Milliarden. Jetzt kommen also offenbar weitere 1,1 Milliarden obendrauf. 3 Gründe sollen dazu beitragen. Einmal gestiegene Baukosten, außerdem Verzögerungen in der Planung und die strengen Regeln beim Artenschutz. Dabei soll es unter anderem um die Umsiedlung von geschützten Eidechsen gehen. Stellt sich die Frage, wer das bezahlt? Das Land Baden-Württemberg wird nach Angaben von Verkehrsminister Winfried Herrmann nicht noch mehr Geld zuschießen als die bisherigen gut 900 Millionen Euro.
Das haben wir freiwillig getan und alles darüber hinausgehende muss die Bahn, muss der Bund selbst bezahlen. Der Kostendeckel gilt.
Ein Sprecher der Bahn sagte, dass das Unternehmen dazu erstmal keine Stellung nehmen will. Er verwies nur auf die nächste Sitzung des Kontrollgremiums am 13. Dezember. Dann wird wahrscheinlich viel über Stuttgart 21 gesprochen. Gegner des Projekts haben noch einmal gefordert, die Bauarbeiten zu beenden. Argument, das sei immer noch billiger. Ein Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass durch die Mehrkosten das Geld an anderer Stelle in Deutschland fehlt. Zum Beispiel für den aus seiner Sicht dringenden Ausbau von regionalen Strecken. Und die Prognose des baden-württembergischen Verkehrsministers Herrmann lässt sogar noch Schlimmeres befürchten in Sachen Stuttgart 21.
Wenn ich heute höre, dass man jetzt sagt, das Projekt ist 2025 dann fertig, mit der Ansage, dann kostet es 7,6 Milliarden, das wird in 8 Jahren sein, dann würde ich sagen, das Ende ist noch nicht in Sicht.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Stuttgart 21 wird auch im Netz diskutiert. Tobias.de schreibt bei Facebook ironisch, oh, das kommt aber sehr überraschend. Damit hat wohl niemand gerechnet. Stefan Ludwig ist nach eigenen Worten schwer enttäuscht. Damit hat doch wahrlich niemand gerechnet. Nur 1 Jahr? Nur 1 Milliarde? Das ist doch fast eine Punktlandung. Aber wahrscheinlich hat noch niemand den Brandschutz geprüft. Da werden bestimmt noch ein paar Jährchen und Milliarden draufgehen. Paco Ellinger findet, man müsste auch mal die Verantwortlichen zur Kasse bitten. Sind heute alle zu doof, etwas zu kalkulieren oder ist das die neue Kalkulation? Erstmal anfangen, dann wird schon bezahlt, egal wie. Rick Wann ist etwas genervt. Alle sind nur am Rumheulen. Wird nichts in die Infrastruktur investiert? Heulen. Nun wird investiert? Heulen. Es ist nur gut so, dass die Bahn was tut. Überall nur sparen und billig bauen bringt auf Dauer nichts. Christian Peiper kann die Aufregung nicht verstehen. Interessiert in 20 Jahren keine Sau mehr, was das Ding gekostet hat. Dann wird man froh sein, einen modernen Bahnhof vor der Tür zu haben. Und H. Taimuri schreibt, ich freue mich trotzdem auf den neuen Bahnhof. Er ist auch die 7,6 Milliarden wert. Er wird den Bahnreisenden viel Mehrwert bieten. Besser als immer alles nur in die Straßen zu investieren.
Was sonst noch wichtig war?
die letzte Urteilsverkündung des UNO-Kriegsverbrechertribunals zum ehemaligen Jugoslawien ist überschattet worden von einem Suizid vor laufenden Kameras. Der frühere Militärchef der bosnischen Kroaten, Slobodan Praljak, hatte nach der Bestätigung seiner Verurteilung zu 20 Jahren Haft eine Flüssigkeit getrunken. Nach Angaben seiner Anwältin war es Gift. Der 72-Jährige starb später in einem Krankenhaus in Den Haag. Wie die Flüssigkeit in den Gerichtssaal kommen konnte, ist unklar. Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal ging es heute um Berufungsverfahren von insgesamt 6 ehemaligen politischen und militärischen Führern der bosnischen Kroaten. Sie waren schuldig gesprochen worden, weil sie während des Bosnienkrieges Anfang der 90er Jahre an der Vertreibung bosnischer Muslime beteiligt gewesen sein sollen. Das UNO-Tribunal war das erste internationale Gericht für Urteile wegen Kriegsverbrechen in Europa nach 1945. Es gab über 80 Verurteilungen. Im nordkoreanischen Staatsfernsehen gab es wieder einmal etwas zu verkünden, das mit Raketen zu tun hat.
Die neu entwickelte Interkontinentalrakete Hwasong-15 wurde erfolgreich getestet. Mit ihrem besonders langen und schweren Sprengkopf ist sie in der Lage, das gesamte amerikanische Festland zu erreichen.
Die Langstreckenrakete flog etwa 1000 Kilometer weit und stürzte vor Japan ins Meer. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist die Rakete so hoch geflogen wie noch keine vorher aus Nordkorea. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat den Botschafter des Landes ins Auswärtige Amt einbestellt. Er verurteilte den Test als rücksichtsloses Verhalten und enorme Gefahr für die internationale Sicherheit. US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Kanada hat sich offiziell bei Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen entschuldigt dafür, dass sie jahrzehntelang von kanadischen Behörden diskriminiert wurden. Premierminister Justin Trudeau sagte vor dem Parlament, man habe Fehler gemacht, es tue ihm leid.
We were wrong. We apologize. I am sorry. We are sorry.
Die Entschuldigung gilt den Kanadiern, die zwischen 1950 und 1990 in den Bundesbehörden, bei der Armee, bei der Polizei und den Geheimdiensten wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert wurden. Der Staat hatte damals versucht, Schwule und Lesben systematisch aus dem Staatsdienst zu drängen. Die Polizei führte unter anderem Listen mit den Namen von Kanadiern, von denen vermutet wurde, dass sie homosexuell sind. Außerdem wurden Verdächtige mit Pornos auf ihre sexuelle Orientierung getestet, etwa wie sich ihre Pupillen veränderten, wenn sie homosexuelle Pornografie zu sehen bekamen. Trudeau sagte, man werde niemals zulassen, dass Diskriminierungen wie damals noch einmal vorkommen.
Diese Säuberungswelle, die Jahrzehnte dauerte, wird für immer eine tragische Tat der Diskriminierung sein, erlitten von kanadischen Bürgern, verübt von ihrer eigenen Regierung.
Homosexualität war in Kanada bis 1969 strafbar. Das Gesetz, das das beendete, hatte der damalige Justizminister Pierre Trudeau eingebracht, der Vater des heutigen Regierungschefs Justin Trudeau.
Was noch wichtig wird:
Der Bundespräsident will morgen versuchen, Union und SPD doch noch von einer Neuauflage der Großen Koalition zu überzeugen. Frank-Walter Steinmeier empfängt CDU-Chefin Angela Merkel, den CSU-Chef Horst Seehofer und den Vorsitzenden der SPD Martin Schulz. Das Treffen wird überschattet vom Streit über den Alleingang von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Der CSU-Politiker hatte bei der EU dafür gestimmt, die Genehmigung für den Unkrautvernichter Glyphosat zu verlängern, obwohl in der Bundesregierung eine Enthaltung abgesprochen war. Mehrere SPD-Politiker sehen darin einen Vertrauensbruch.
Und sonst in der Welt?
Bangladesch will bis zu 100.000 muslimische Flüchtlinge aus Myanmar auf einer abgelegenen Insel unterbringen. Die Regierung hat dem 280 Millionen Dollar teuren Projekt schon zugestimmt. Vom Planungsminister hieß es, zwar hätten sich Bangladesch und Myanmar auf eine Rückkehr der Rohingya verständigt, dies könne aber dauern. Für eine Übergangsphase sollen jetzt Unterkünfte für die Flüchtlinge geschaffen werden. Menschenrechtler kritisieren, dass die abgelegene und überschwemmungsgefährdete Insel nahezu unbewohnbar sei. In Lappland steht eine kleine Gemeinde unter einem schweren Verdacht. In dem 2000 Einwohnerort Tysfjord soll es über Jahre sexuelle Übergriffe auf insgesamt 151 Menschen gegeben haben.
Laut norwegischer Polizei 43 Vergewaltigungen, unter anderem auch an Kindern. Gegen zwei Verdächtige ist Anklage erhoben worden. Laut Polizei sollen weitere folgen. Mehr als 100 Fälle mussten aber fallen gelassen werden, weil sie verjährt waren. Grund für die Ermittlungen war der Artikel einer norwegischen Zeitung, in dem Zeugenaussagen von mutmaßlichen Opfern veröffentlicht worden waren. Sie behaupteten, sexuell angegriffen worden zu sein. Dabei geht es laut Ermittlungen um die indigene Gemeinschaft der Sami, zu denen die meisten Opfer und Verdächtigten zählen. Die Polizei glaubt aber nicht, dass religiöse Überzeugungen Grund für die Übergriffe waren. Die samische Bevölkerung wird in Norwegen auf gut 60.000 geschätzt. Sie ist in der Vergangenheit oft wegen ihrer Lebensweise diskriminiert worden. Die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe wird in Australien immer wahrscheinlicher. Der Senat stimmte heute mit einer großen Mehrheit dafür und das Unterhaus will das Gesetz noch vor Weihnachten durchwinken. Damit richten sich die Abgeordneten nach dem Willen der Australier. Eine Briefabstimmung hatte ergeben, dass mehr als 60% der Befragten Ja zur Ehe für alle sagen. Konservative Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe im Senat hatten bei der Abstimmung versucht, Einschränkungen für das neue Gesetz auszuhandeln. Die hat der Senat aber abgelehnt.
Wissensnachrichten.
Die Notaufnahmen in Krankenhäusern sind überlastet und unterfinanziert, hört man immer mal wieder. Stimmt aber gar nicht, zumindest bei einem Teil der Notaufnahmen. Das schreibt das Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung in einem neuen Bericht. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Vorneweg, wie viele Patienten werden denn überhaupt in Notaufnahmen behandelt?
Also im Jahr 2015 waren es 17 Millionen Fälle. Wenn man das mal hochrechnet auf alle Notaufnahmen, dann sind das im Schnitt weniger als 2 Patienten pro Stunde, die in einer Notaufnahme behandelt werden.
Gut, im Durchschnitt. Aber es gibt ja in der Notaufnahme auch Zeiten, zu denen extrem viel los ist.
Ja, stimmt. Und die meisten Mediziner, die in Notaufnahmen arbeiten, werden wahrscheinlich auch sagen, dass sie zu wenig Kapazitäten und zu viele Patienten haben, zumindest zu Stoßzeiten. Aber wenn man sich mal anschaut, wie ausgelastet deutsche Notaufnahmen sind im Vergleich zu denen in anderen europäischen Ländern, dann ist da eigentlich vergleichsweise wenig los. In Dänemark und England zum Beispiel, da werden durchschnittlich 10 bis 11 Patienten pro Stunde in der Notaufnahme behandelt. Da ist allerdings nichts über den Personalschlüssel gesagt, also wie viele Patienten auf einen Arzt kommen, dazu gibt es da keine Daten.
Und warum ist der Unterschied da so groß?
Laut dem Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung haben wir in Deutschland extrem viele Notaufnahmen, aber viele haben eben zu wenig Personal und sind nicht gut ausgestattet. In Dänemark ist das zum Beispiel anders, da gibt es weniger Notaufnahmen, aber die Verteilung klappt besser. Das heißt, diese Notaufnahmen sind eben stärker ausgelastet, aber trotzdem gibt es da eine niedrigere Sterblichkeitsrate.
Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich. Sollte die Behandlung nicht besser werden, wenn die Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten haben?
Ja, das sollte man vielleicht meinen, aber ein wichtiger Faktor ist eben die Routine. Und das haben schon mehrere Studien gezeigt. In einer Notaufnahme, die in der Regel nur wenige Patienten behandelt, ist die Sterblichkeitsrate höher. Und das gilt sogar in ein und demselben Krankenhaus. Wenn wenig los ist, dann sterben mehr Patienten, als wenn viel los ist im Verhältnis. Das heißt zum Beispiel am Wochenende oder nachts, dann ist vielleicht das Team weniger eingespielt, die notwendigen Geräte liegen nicht parat und dann dauern eben die Abläufe länger. Und das kann zum Beispiel bei einem Herzinfarktpatienten wertvolle Minuten kosten.
Nächstes Thema, es gibt Neuigkeiten von Facebook. Der Konzern hat sich was Neues ausgedacht, um zu prüfen, ob seine Nutzer Menschen oder Bots sind.
Ja, das berichtet das US-Magazin Wired. Bei Facebook gibt es jetzt ein neues Capture-Verfahren. Da gibt man keine Zahlen- oder Buchstabenkombinationen ein, sondern soll ein Foto von sich hochladen. Auf der Webseite des Tech-Magazins Golem berichten Nutzer, dass sie plötzlich ausgeloggt wurden und dann ein Foto hochladen sollten. Und Facebook hat jetzt auch bestätigt, dass es diese neue Capture-Methode gibt.
Ja, was ist, wenn ich jetzt kein Foto hochladen kann oder will?
Ja, das ist unklar. Eine Alternative zum Foto-Capture bietet Facebook offenbar nicht an. Facebook hat auch nichts Näheres dazu gesagt, wie die Methode funktioniert. Also offenbar wird irgendwie überprüft, ob es sich bei dem Foto um ein einzigartiges Bild handelt. Das Tech-Magazin Golem vermutet, dass das Foto dazu mit anderen Porträts aus der Datenbank abgeglichen wird.
Da denkt man sich doch ganz gern in eine Zeit zurück, als es Facebook noch nicht gab, zum Beispiel in die Zeit der Dinosaurier, die zum Teil ganz schön kuschelig waren.
Genau, stellt man sich ja nicht unbedingt flauschig vor, so ein Dinosaurier. Forscher der Uni Bristol haben jetzt aber ein neues Bild gezeichnet, und zwar von einem vogelähnlichen Saurier namens Anchiornis. Laut den Forschern hatte der kein dichtes, stromlinienförmig angeordnetes Federkleid wie heutige Vögel, sondern er war komplett mit vielen kleinen Federn bedeckt, die ein bisschen strubbelig in alle Richtungen abstanden. Und in der Zeichnung, die die Forscher da veröffentlicht haben, sieht Anchiornis echt aus wie so ein flauschiges Kuscheltier.
Zum Fliegen waren diese Flauschfedern wahrscheinlich nicht so gut, oder?
Nein, deswegen hatte Anchiornis auch noch lange Federn an seinen Flügelarmen und Beinen und am Schwanz. Und ansonsten, Anchiones war wohl am Körper grau, seine langen Federn waren weiß mit braunen Streifen am Ende und auf dem Kopf hatte er einen roten Kamm.
Flauschiges aus den Wissensnachrichten. Danke, Jenny Rieger.
Wetter.
Viel Regen oder Graupelschauer, so geht der Tag heute fast überall zu Ende. Nur im Osten bleibt es trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf plus 1 bis minus 8 Grad im Bergland. Morgen geht's ähnlich weiter. Im Osten sind die Chancen auf Sonne am größten. Sonst sind wieder viele Wolken und dazu Regen oder Schneeschauer möglich. Im Westen kann es vereinzelt auch Gewitter geben. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.